Brain Boosted Transformation, der Podcast für mehr Bewegung und mehr Leichtigkeit in Veränderungsvorhaben. Mit Impulsen aus der Welt der Hirnbiologie, einfach erklärt. Von und mit Maria Radke, der Expertin für Transformationen. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge des Brain Boosted Transformation Podcasts. Für diejenigen unter euch, die mir schon länger zuhören, ihr habt gemerkt, ich habe einen Monat Podcastpause gemacht und bin jetzt wieder am Start mit einer Solo-Episode. Und für die neuen Zuhörer, ja, herzlich willkommen. Hier geht es um gute Zukunftsgestaltung, gute Veränderungen und das durch die Brille der Neurowissenschaft und auch im Kontext von Organisationen. Und bevor ich jetzt mit der Episode heute starte, möchte ich einen kleinen Ausblick geben in die Zukunft. Ich habe einige neue Folgen in Vorbereitung, habe da einige sehr, sehr spannende Interviewgäste eingeladen. Ich habe Bestseller-Autorinnen eingeladen, ich habe Neurowissenschaftlerinnen eingeladen und Organisationsentwickler, die auch mit Humor arbeiten. Also freut euch wirklich auf die nächsten Episoden. Ja, und heute geht es um ein absolutes Grundthema, eine Basisgeschichte, wenn es darum geht, überhaupt Veränderungen möglich zu machen. Es geht darum, ob wir überhaupt die Kompetenz, die wir in uns tragen, per se und die wir uns wirklich über eine Zeit lang also angeeignet haben durch Erfahrung, durch Lernen, sind wir in der Lage, überhaupt darauf zuzugreifen und was hält uns gegebenenfalls davon ab? Und vielleicht geht es euch auch wie den meisten Menschen. Die meisten Menschen wollen ein erfülltes Leben führen, ihre Arbeit gut machen, etwas bewirken. Sie wünschen sich, schöne Momente mit ihrer Familie oder mit den Liebsten zu verbringen. Und jeder ist daran interessiert, wirklich eine gute Zukunft vor sich zu haben. Auch eine Zukunft, die man gerne den nächsten Generationen überlässt. Und jetzt zu dem Zeitpunkt, da ich diesen Podcast aufnehme, wir haben Frühjahr 2024, die Zeit ist geprägt durch eine Inflation im letzten Jahr im deutschen Bereich, ist geprägt durch ganz starke Klimakrise und ökologischen Wandel, geprägt durch Kriegsszenarien in Ukraine, Russland, im Gazastreifen, um nur einige wenige Punkte zu nennen. Also hier gibt es natürlich einige andere Dinge, die nennenswert sind, um einfach mal darzustellen, wie herausfordernd aktuell auch die Zeiten sind. Es gibt auch positive Entwicklungen zu berichten, nämlich dass die Inflation 2024 weiter zurückgehen soll. Die Reallöhne sind gestiegen, das heißt die Kaufkraft nimmt wieder zu. Die Renten sind gestiegen und die Bundesregierung plant noch weitere Initiativen zur Förderung der Unternehmensgründungen, also von Start-ups. Nur mein Eindruck ist, dass aktuell solche positiven Entwicklungen nicht ausreichend wahrgenommen werden. Also die gehen fast gefühlt unter. Das ist natürlich ein subjektiver Eindruck, na klar. Was ich vermehrt wahrnehme, ist, dass Menschen Begriffe wie Krisenstimmung, Zukunftsangst und dergleichen öfter verwenden. Und hier in der Folge geht es ja darum, wie können wir den Schlüssel in uns wirklich nutzen, um Zukunft wirklich gut zu gestalten, zukunftsstark unterwegs zu sein, in unserem Leben, aber auch natürlich in den Organisationen, wo wir wirkungsvoll sein wollen und wie wir den größten Widersacher hier auch in den Griff kriegen können. Und hierzu möchte ich gerne eine Metapher verwenden, die von dem Schaufenster. Vielleicht kennt ihr das aus früheren Spielfilmen. Ihr habt bestimmt schon mal eine Szene gesehen, wo ein Kind sich an eine Schaufensterscheibe drückt. Ja? Hinter dem Schaufenster sind all die tollen Sachen, Spielzeug, Süßigkeiten, Bücher, was auch immer, das, was sich das Kind wünscht. Und das Kind klebt mit all den Sehnsüchten an dieser Scheibe und kann aber da nicht in diesen Laden hineingehen. Warum? Weil in der Hosentasche ist nichts oder vielleicht einfach nur ein kleiner abgerissener Knopf. Also solche Filme habt ihr bestimmt gesehen mit so einer Szene und falls nicht, dann habt ihr jetzt aber eure eigene Szene im Kopf kreiert. Ihr habt also dieses Bild vor Augen. Innen im Laden, das, was wünschenswert ist, das, was einem Heil verspricht und draußen der unerfüllte Wunsch und man kommt einfach nicht weiter, weil man an der Scheibe klebt. Und übertragen jetzt auf uns als Menschen, die wir ja tagtäglich unser Leben gestalten wollen und tagtäglich ja auf die Zukunft einzahlen, also diese Metapher soll ausdrücken, dass das, was im Laden ist, das steht für unsere komplette Kompetenz. Wir haben uns im Laufe unseres Lebens durch Erfahrungen, durch Lernen extrem viel Kompetenz aufgebaut. Das steckt alles in uns und unsere kognitive Kompetenz ist bei uns im Hirn im Bereich des präfrontalen Kortex hauptsächlich angesiedelt. Das ist der Bereich hinter der Stirn. Dort steckt die Fähigkeit, Ideen zu generieren, unterschiedliche Lösungsmöglichkeiten zu finden, Optionen gegeneinander abzuwägen. Dort steckt die Fähigkeit, dass man Entscheidungen trifft. Dort steckt auch die Fähigkeit, was die wenigsten Menschen wissen, dort steckt die Fähigkeit der Emotionsregulation. Ein Beispiel für Emotionsregulation im Business-Kontext. Stellt euch vor, ihr seid verantwortlich für einen gewissen Bereich, in dem für die Wertschöpfung ein Zulieferer extrem wichtig ist und dieser Zulieferer bricht plötzlich und unerwartet weg und dann kommt Angst auf. Angst, dass der Wertschöpfungsprozess gefährdet ist. Das ist sehr nachvollziehbar, das ist auch angemessen und wird nun die Emotion auch wahrnehmen, spüren. Und die Botschaft hinter der Emotion ist ja auch, Angst steht dafür, Achtung, pass auf, hier ist etwas anders als sonst, hier droht Gefahr. Also mach was, dass die Gefahr sich nicht realisiert. So, das heißt, im Zugriff auf den präfrontalen Kortex, auf eure Kompetenzen, würdet ihr dann entsprechend Handlungen auch einleiten, dass hier ein, oder vielleicht habt ihr sogar schon einen Plan B im Vorfeld aufgesetzt gehabt. Also ihr würdet dann auf Ersatzzulieferer zugreifen oder einen Plan B installieren oder aktivieren. Und die Emotion Angst wäre dann auch verarbeitet, das wäre im Körper prozessiert und dann würdet ihr euch auch beruhigen, also im Hinblick auch darauf, dass ihr eben entsprechende Handlungen aktiviert. Und dann ist dieser Kreislauf oder dieser Zyklus dieser Emotion auch erfolgreich durchlaufen. Wie gesagt, im Zugriff auf den präfrontalen Kortex und die Emotionsregulationsfähigkeit, ihr hat eben dafür gesorgt, dass ihr die entsprechenden Schritte auch abgeleitet habt. Das ist so, wie es laufen soll. So wie es am besten ist. Und wie gesagt, Angst ist per se nicht schlecht. Die ist gut, dass man nicht blind in irgendwelche Risiken läuft. Das ist gerade jetzt in aktueller Zeit umso wichtiger. Und in Bezug auf dieses Bild mit dem Schaufenster wäre es so, dass ihr also in dieser Situation, ihr geht in den Laden rein, ihr greift auf eure kompletten Kompetenzen zu, die Emotion wird reguliert und ihr findet für die jeweilige Situation eine gute Lösung. Und zwar, indem ihr auch in der Lage seid, euch mit anderen gut auszutauschen, also mit anderen zu kooperieren, dass ihr euch andere Meinungen einholt, neue Perspektiven mit anderen zusammen generiert, dass ihr euch Feedback zu eurem Blickwinkel einholt und so insgesamt zu einer viel, viel tragfähigeren Entscheidung kommt. Der Schlüssel ist eben, voll auf diese Kompetenz zugreifen zu können. Und jetzt haben wir schon von dem Widersacher gesprochen. Der Widersacher ist, wenn man draußen an der Scheibe kleben bleibt. Und das passiert dann, wenn es eine übermäßige Angst gibt, die nicht mehr im Verhältnis zu dem objektiven Risiko steht. Und was passiert da? Grundsätzlich wird jede Bedrohungssituation, sei es, dass sie im Außen wahrgenommen wird oder aber auch im Inneren, also dadurch, dass wir bedrohliche Gedanken oder Erinnerungen auch in uns selber erzeugen, also eine Bedrohungssituation wird wahrgenommen und hier spielt die Amygdala eine entscheidende Rolle, das ist ein Kernbereich, ein mandelförmiger Kernbereich im Gehirn, also mittig positioniert, also unterhalb des Großhirns mit dem präfrontalen Kortex. Das ist ein Kernbereich auch vom limbischen System. Also die Amygdala schlägt Alarm bei einer Bedrohungssituation und im Gutfall, so wie wir es vorhin besprochen haben, im Gutfall ist ein Dialog zwischen dem limbischen System und dem präfrontalen Kortex, sodass diese Emotionsregulation vonstatten geht. Wenn jedoch die Auswertung der Bedrohungslage zum Ergebnis führt, dass die Bedrohung einfach schlicht und ergreifend viel zu groß ist, dann wird der Dialog zum präfrontalen Kortex gekappt und das limbische System oder Stressnetzwerk übernimmt dann die Kontrolle über jegliche Handlungen. Es ist auch genannt ein Amygdala-Hijack. Das bedeutet, die Funktion des präfrontalen Kortex wird runtergefahren und die Amygdala zwingt quasi dem Menschen ein Handlungsprogramm auf. Das Handlungsprogramm dient dazu, dass man die Gefahr niederschlägt oder dass man davor aktiv davonläuft oder dass man einfach regungslos stehen bleibt und nichts tut in der Hoffnung, dass die Gefahr bald vorüber ist. Also es sind Ausnahmereaktionen für besondere Gefahrenfälle und die Handlungen oder eben auch zwangsläufigen Nichthandlungen, die entspringen einem sehr, sehr eingeengten Handlungsrepertoire. Dieser Modus ist auch als Fight, Flight, Freeze bekannt. Und das ist ein Schutzmechanismus, der uns wirklich vor ganz starken Bedrohungen auch schützen soll. Und das hat absolut seine Berechtigung. Und jetzt lässt sich natürlich immer streiten, ne? Was ist jetzt eine echte Bedrohungslage, wann ist es angemessen und wann nicht. Wichtig hier zu wissen ist, dass diese Reaktion innerlich, die Einschätzung, dass die Bedrohung zu hoch ist, ist subjektiv. Die kann bei den Menschen absolut unterschiedlich ausfallen, je nachdem, welche Vorerfahrungen sie gemacht haben, welche Ereignisse sie vielleicht schon mal erlebt haben, in denen Angst verspürt wurde, wo dann entsprechend mit einer emotionalen Aufladung diese Erinnerung stark ins Nervensystem sich eingeprägt hat. Und all solche Vorerfahrungen, die sich eingeprägt haben, die summieren sich und würden die Wahrscheinlichkeit, dass man in ähnlichen Situationen schneller einen Amygdala-Hijack erlebt, erhöhen. Ja, es mag die besonderen Fälle der absoluten Bedrohungslage geben, wo dieser Schutzmechanismus angebracht ist. Es gibt allerdings eine viel höhere Anzahl an Situationen, wo dieser Schutzmechanismus viel zu früh und unnötig greift. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass wir gerade in den Zeiten, wo wir besonders smarte Lösungen benötigen, wo wir mit anderen Menschen zusammenarbeiten müssen, um auf neue Gedanken zu kommen, neue Perspektiven gemeinsam zu erreichen, wo wir alte Gedanken und Handlungsmuster wirklich durchbrechen müssen, um damit stabile, tragfähige Brücken in eine gute Zukunft zu bauen. Solche Amygdala-Hijacks sind dann auch die Erklärung für Phänomene in Unternehmen, dass gerade in Zeiten, wo es darum geht, kreativ und umsetzungsstark sich in neue Gefilde zu betätigen, dass da ausgerechnet Innovationsprojekte, lang geplante Innovationsprojekte dann auch auf Eis gelegt werden, dass Kosteneinsparungsprogramme geführt werden, dass es vorübergehende Einstellungsstopps gibt, dass wichtige Entscheidungen verzögert werden, doch insgesamt eine sehr, sehr eingeengte Perspektive auf den Markt gegeben ist, sodass man gar nicht mehr wirklich die eigentlichen Möglichkeiten wahrnimmt, die man zum Beispiel zusammen mit anderen Marktplayern auch nutzen könnte. Und ich werde es jetzt bewusst sehr überspitzt ausdrücken. Und ich weiß, das subjektive Wahrnehmen von Situationen kann sehr, sehr belastend sein. Damit arbeite ich ja tagtäglich in Einzelcoachings. Ich möchte es auf keinen Fall hier irgendwie verharmlosen oder pauschale Aussagen treffen. Die subjektive Wahrnehmung ist die, die zählt und das ist die, die uns veranlasst, so zu denken und zu handeln, so wie wir es dann in dem Moment tun. Ich möchte jetzt hier nur wirklich darauf hinweisen, dass wenn uns nicht bewusst ist, dass so ein Amygdala-Hijack passiert und das passiert manchmal auch wirklich ohne, dass es uns bewusst ist. Also wenn uns das nicht bewusst ist, kann es dazu führen, dass wir an dieser Scheibe kleben, völlig fixiert sind auf die Scheibe und gar nicht mehr merken, dass die Tür zu dem Laden wirklich komplett offen ist, dass da auch eine Kreditkarte daneben dran liegt, sodass man wirklich absoluten Zugang hat zu den eigentlichen Kompetenzen. Das heißt, erst wenn wir es schaffen, uns so zu regulieren, dass dieser Amygdala-Hijack nicht mehr gegeben ist, dann sind wir auch in der Lage zu sehen, hey, wir können ja da rein, wir dürfen da rein und dann sehen wir auch all die Möglichkeiten und dann sind wir im Zugriff auf unsere Kompetenzen, dann sind wir wieder in unserer Selbstwirksamkeit und in unserer Gestaltungskraft. Und die Voraussetzung dafür ist schlicht und ergreifend die Fähigkeit, sein Nervensystem selbst zu regulieren. Die Fähigkeit eben, um diesen Mechanismus zu wissen, dass bei einer erfolgreichen Emotionsregulation das limbische System mit dem präfrontalen Kortex im Dialog steht und beim Amygdala-Hijack dieser Dialog gekappt wird. Und es gibt Techniken, diesen Dialog aufrechtzuerhalten, den Zugriff zu seinen Kompetenzen zu bewahren und durch diese erfolgreiche Emotionsregulation zu gehen. Und da möchte ich gleich drauf zu sprechen kommen. Vorweg jetzt nochmal die Frage, warum ist es jetzt besonders wichtig in heutigen Zeiten, gerade als Führungsperson, dass man sich darüber im Klaren ist, wann man denn eigentlich von so einer Angst erfasst wird und was es auch bedeutet, von dieser Angst erfasst zu werden? Ein wichtiger Aspekt hier ist, dass Stimmungen, dass Emotionen wirklich ansteckend sind. Und es gibt Studien, die wirklich belegen, dass gerade Führungskräfte ihre Emotionen an Mitarbeiter übertragen. Ob mir als Führungskraft bewusst ist oder nicht, dass mich die Angst erfasst hat, so menschlich das auch ist. Die Stimmung, die Emotion überträgt sich auf andere. Nicht nur, dass die Stimmung sich überträgt, wenn ich dann entsprechend auch Entscheidungen oder auch Handlungen vollziehe, die mir quasi von meinem System aufgezwungen sind, um das Schlimmste zu verhindern, dann ist es auch ein eindeutiges Signal an die Mitarbeiter. Hier ist eine Abwärtsspirale im Gange. Hier wird noch Schlimmeres erwartet und wir müssen uns rüsten. Und wie gesagt, das ist dann wirklich kontraproduktiv, wenn einfach die Bedrohungslage es nicht rechtfertigt, sondern gerade in Zeiten, wo es eigentlich offene und kreative und flexible Herangehensweise braucht. Verstärkend kommt hinzu, dass das menschliche Gehirn negative Aspekte oder Situationen und Aussagen stärker wahrnimmt als Positives. Das heißt, alles, was vorgelebt wird, bewusst oder unbewusst, was wirklich einer negativ empfundenen Stimmung entspricht, wird stärker verinnerlicht und kann so dazu beitragen, dass diese Negativspirale sich noch stärker dreht. In der Neurowissenschaft wird die Stimmungsübertragung gerne mit Spiegelneuronen erklärt. In den Sozialwissenschaften gibt es hier den Begriff der Gruppendynamik und der sozialen Ansteckung. Die Stimmungsübertragung, die soziale Ansteckung funktioniert übrigens auch bei positiv wahrgenommenen Stimmungen. Also es geht in jedem Fall auch in die andere Richtung, nur leider, dass tatsächlich das Negative stärker wahrgenommen wird und das heißt eine höhere Durchschlagskraft hat. Also nicht vergessen, man kann Positives übertragen. Es lohnt sich da in jedem Fall auch, seine positiven Stimmungen deutlich und also authentisch, also nichts vorspielen, sondern wirklich authentisch seine positiven Stimmungen zu leben und auszudrücken. Da wir aber jetzt hier konkret darauf eingehen wollen, wie wir diesen Negativkreislauf durchbrechen wollen, schauen wir uns genau diese Mechanismen an. Also, was kann ein einzelner Mensch tun, um sich eben nicht frühzeitig zu schnell von dieser Amygdala hijacken zu lassen? Das Wichtige ist überhaupt mal bewusst wahrzunehmen. In welchen Situationen bin ich gestresst im Sinne von, in welchen Situationen verfalle ich in ein zwanghaftes Reaktionsmuster? Welche Situationen erlebe ich in meinem Tag, die mir nicht gut tun, wo ich denke, das könnte ich anders lösen? Oder vom Kopf her weiß ich, ich hätte da andere Möglichkeiten, aber ich verfalle immer wieder in Zwangsmuster, ja, oder in alte Reaktionsmuster. Also sich das überhaupt erstmal bewusst machen. Und in Bezug auf Angst hilft es auch mal, sich zu beobachten, wann spüre ich Angst, eine diffuse Angst auch, und woher kommt das eigentlich? Ist das etwas, was aus mir selbst entspringt, oder ist es etwas, was ich im Laufe des Tages aufgenommen habe aus meinem Umfeld? Es gibt Menschen, die können mit ihren eigenen Ängsten nicht alleine sein. Denen geht es besser, wenn sie ihre Angstszenarien mit anderen teilen. Problematisch ist das dann, wenn man das eben unbewusst und unreflektiert aufnimmt und dadurch eben die Wahrscheinlichkeit in sich selbst erhöht, dass man viel, viel stärker auch sich von Angst erfassen lässt. Angst ist ein heikles Thema. Es gibt in Organisationen Menschen, die sehr stark unter Ängsten leiden, und was ich hier nicht zum Ausdruck bringen möchte, ist, dass man das ignoriert. Man sagt ja, hör nicht hin, sondern wenn ihr merkt, da ist jemand, der nicht alleine sein kann mit der Angst, aber ihr könnt da auch nicht helfen, das ist nicht eure Angst, die hat mit euch nichts zu tun, ihr könnt auch nicht helfen, auch ist es nicht Teil eurer Aufgabe, dann empfiehlt einfach diesen Menschen, dass sie sich wirklich therapeutische Unterstützung holen, unbedingt. Zurück zu euch und euren Situationen. Also wenn ihr zum Beispiel merkt, in den und den Situationen, da habe ich das Gefühl, dass tatsächlich ich immer wieder in zwangsläufige Reaktionsmusterfalle, dann ist das ein Anzeichen dafür, dass hier die Amygdala zu schnell die Kontrolle übernimmt. Dann ist es einfach wichtig, dass ihr euch das klar macht, welches Gefühl das ist und was auch der Trigger ist. Und in Akutsituationen, wenn ihr das spürt, also in solchen Situationen ist es ja so, dass der Körper sich mobilisiert, um die Gefahr eben abzuwenden oder davon wegzulaufen. Das heißt, die Muskeln spannen sich an, der Herzschlag kann stärker werden, es kann sein, dass man schwitzig wird, schwitzige Hände bekommt oder auch einfach ein Gefühl von Übelkeit oder auch starke innere Unruhe. Das kann man sehr bewusst und akut wahrnehmen, aber es kann auch ein unterschwelliges Gefühl sein. Also, dass ihr das erst wahrnimmt, wenn ihr wirklich eure Aufmerksamkeit drauf lenkt. Gibt es irgendwelche Hinweise in meinem Körper, die da wirklich zeigen, dass ich momentan wirklich im Stress bin, dass ihr das dann erst wahrnehmt. Und auch da, wie gesagt, sind die Symptome sehr, sehr individuell. Also wenn ihr das merkt, dass euer Körper sich aber mobilisiert, entweder komplett blockiert und nichts tun will oder eben zuschlagen will, die Gefahr abwenden will, dann könnt ihr in jedem Fall durch Atmung das Nervensystem beruhigen, indem ihr einatmet, tief in den Bauchbereich einatmet und länger ausatmet, als ihr einatmet. Das wiederholt gerne ein paar Mal, bis ihr selbst merkt, dass ihr euch innerlich beruhigt. Was ihr auch machen könnt, und es geht ja tatsächlich darum, diesen präfrontalen Kortex auch aktiv zu halten, da helfen beispielsweise Zählübungen, indem ihr von 300 in Zweierschritten rückwärts zählt. Also ihr merkt, dass ihr innerlich angespannt seid, dann fangt an, rückwärts zu zählen von 300 oder auch von 1000 in Zweierschritten. Was ihr auch machen könnt, also je nachdem, in welcher Situation ihr seid, ob ihr jetzt alleine seid oder auch zusammen mit anderen, wenn ihr merkt, dass ihr innerlich, dass die Amygdala die Kontrolle übernehmen möchte, ihr könnt auch anfangen zu zählen, die runden Elemente, die ihr im Raum seht, oder auch die viereckigen Elemente, die ihr im Raum seht. Also auch das ist eine kognitive Beanspruchung des präfrontalen Kortex, die dann auch den Dialog zwischen limbischem System und präfrontalen Kortex auch aufrechterhält. Bei allem, was ihr tut, ist das Wichtigste, ist überhaupt sich dessen überhaupt bewusst zu werden. Also einfach innezuhalten und zu gucken, was ist denn gerade? Und das, indem ihr euch wertfrei selbst beobachtet, was habe ich denn gerade, was ist denn gerade? Wenn ihr könnt, könnt ihr diese Emotion auch benennen. Und der Daniel Goleman, hier der Vorreiter von emotionaler Intelligenz, der hat das genannt, name it to tame it. Also gib dem Ganzen einen Namen, um es dann zu zähmen. Und das Ganze beansprucht auch den präfrontalen Kortex. Also ihr seid dann kognitiv aktiv. Ihr beobachtet euch wertfrei und das beruhigt auch das Nervensystem. Was ihr zusätzlich machen könnt, ist eine innere Superressource des Nervensystems zu aktivieren, nämlich das Gefühl von Sicherheit und Entspannung. Alle Menschen verfolgen ja in ihrem Tun die vier neurobiologischen Grundmotive. Da gibt es übrigens eine Folge, die Folge 16, die sich ausschließlich damit befasst. Und Sicherheit und Entspannung ist eine Emotion, die das Grundmotiv Ordnung und Stabilität sehr stark unterstützt und nährt. Ja, das heißt, Angst entsteht, wenn wir in unserem Grundmotiv der Ordnung und Stabilität gestört sind, wenn wir das nicht ausreichend leben können. Und das ist aber ein Grundmotiv, was zwingend gegeben sein muss, damit wir überhaupt in die Veränderung gehen können. Und Sicherheit und Entspannung könnt ihr aktivieren, indem ihr euch fragt, wann habe ich denn mal einen Moment von Sicherheit und Entspannung erlebt? Dass ihr euch eine Situation holt, also die poppt dann meistens intuitiv recht schnell auf, und dass ihr die Situation wieder vor Augen habt und wirklich wieder in das Gefühl geht von Sicherheit und Entspannung, das wirklich ganz bewusst im Körper wahrnehmt, mindestens 15 Sekunden, guckt, in welchen Körperteilen dieses Gefühl sich widerspiegelt, dass ihr das auch bewusst genießt, auch wie als ob ihr eine Dusche nehmt in Sicherheit und Entspannung. Und das aktiviert eben dann die positiv bewerteten neuronalen Erregungsmuster im Nervensystem. Und das senkt absolut die Wahrscheinlichkeit, dass die Amygdala einen Hijack macht. Also Tipp für die Akutsituation ist atmen, zählen, sich von außen wertfrei zu beobachten, bis man sich beruhigt hat und zusätzlich unterstützend und ergänzend die Aktivierung der Superressource Sicherheit und Entspannung. Wer auf Nummer sicher gehen will und merkt, ich habe immer wiederkehrende Situationen, die mich stressen, wo ich immer wieder in alte Muster verfalle, das möchte ich so nicht mehr, das ist die beste Maßnahme eines Einzelcoachings, ein M-Trace-Coaching. Und es gibt auch die Möglichkeit, neuerdings, was ich auch wirklich anbiete als einer der ersten M-Trace-Trainerinnen für Gruppen, es gibt die Möglichkeit, Selbstcoaching-Techniken zu erlernen, wo man ganz gezielt auf gezielte Herausforderungen sein Nervensystem wirklich stärken kann und innere Blockaden auch lösen kann, sodass es nicht mehr zu diesem Amygdala-Hijack kommt. Die Gruppenworkshops für Selbstcoaching biete ich in-house in Organisationen an, für deren Führungskräfte, Mitarbeiter, Multiplikatoren für Transformation, Innovationen. Ich führe diese Selbstcoaching-Workshops auch durch für Beratungsgesellschaften, also Change-Beratungen, Transformationsberatungen, Strategieberatungen, aber auch als Teil von Coaching- und Mentoring-Programmen für Startups, also in Verbindung mit Acceleratoren und Inkubatoren. Wer Interesse hat, das kennenzulernen, ich habe spezielle Kennenlernangebote zusammengestellt, wo ihr euch selbst einen Eindruck verschaffen könnt, wie effektiv diese Selbstcoaching-Techniken sind, wie schnell und wie nachhaltig diese wirken können. Lass uns nochmal abschließend zusammenfassen. Wir leben aktuell in herausfordernden Zeiten. Ja, wir wollen da nichts beschönigen. In allen herausfordernden Zeiten steckt auch die Chance zu etwas Neuem. Wenn man sich ausreichend sicher fühlt, wenn man den Zugriff auf seine Kompetenzen hat, kann man da tragfähige Brücken in eine sehr gute, starke Zukunft bauen. Für uns selbst, für unsere Nachfolgegenerationen. Es lohnt sich, Negativspiralen bewusst zu durchbrechen, Narrative, die krisen- und angstgeschwängert sind, zu stoppen und den Gegentrend einzuleiten. Und zwar im Zugriff auf die eigenen Kompetenzen. Jeder Einzelne, der das für sich wahrnimmt, macht einen Riesenunterschied. In diesem Sinne, ich wünsche euch eine gute transformative Zeit und freue mich auf die nächste Folge mit euch. Macht's gut. Tschüss, eure Maria.